Hallo, meine lieben Damen und Herren, draußen an den Endgeräten. Wir dürfen Sie wieder hier toll in Düsseldorf begrüßen zu unserem nächsten Podcast und heute mit einem sehr spannenden Thema.
Ja, heute geht es um die Prostatabiopsie. Da gibt es nämlich ganz verschiedene Vorgehensweisen, wie man es durchführen kann und das müssen Sie wissen.
Nochmal ganz kurz, Prostatabiopsie, jetzt direkt am Anfang für mich.
Probenentnahme aus der Drüse. Biopsie, Probenentnahme, ja, Prostata, Probenentnahme.
Ja. Meine Damen und Herren, Sie merken, ein ewig wichtiges Thema, über das man gar nicht genug reden kann. Von daher kann ich Sie nur sagen, bleiben Sie dran, gucken Sie, hören Sie sich das an. Sie sehen heute zwei Männer im Weiß, einer ganz wenig Ahnung, einer ganz viel Ahnung.
Dafür einer mit einem schicken Hemd, ich nur mit einem Poloshirt.
Also von daher, wir beide sind wieder für Sie da und los geht's. Jörn, mal kurz irgendwas Aktuelles.
Ja, aktuell ist jetzt gerade veröffentlicht und da gibt es auch schon einen Blogartikel auf unserer Homepage, ist nämlich die Ergebnisse von der ProTOIS-Studie. Das ist eine Studie, die hat geschaut, ob eine begleitende medikamentöse Behandlung vor einer Prostataoperation, also einer Prostataentfernung.
Begleitende medikamentöse Begleitung?
Ja, medikamentöse Begleitung vor und nach einer Operation im Langzeitverlauf einen Vorteil bringt bei Hochrisiko-Prostatakrebspatienten. Und das ist tatsächlich der Fall, sodass das ein sehr interessantes Thema ist. Wie gesagt, Blogartikel gibt es auf unserer Homepage schon und eine eigene Podcast-Folge hierzu werden wir auch noch machen.
Okay, wunderbar. So, heute wieder ein wichtiges Thema, was man sich ein kleines bisschen erarbeiten muss. Aber
Genau, also Prostatakrebs, häufigste Tumorerkrankung beim Mann, das haben wir schon häufig gezeigt, diese Grafik. Was soll man machen, wenn ein entsprechender Verdacht besteht? Da schauen wir dann wieder in die Leitlinien hinein. Nicht? Also ein erhöhter PSA-Wert soll kontrolliert werden, dann eine entsprechende urologische Konsultation stattfinden, also Vorstellung beim Urologen und dann bei weiter bestehenden Verdacht eine kernspintomografische Untersuchung, Magnetresonanztomographie ist das Gleiche.
Das ist einfach, wenn man praktisch in die Röhre geschoben wird.
In die Röhre, aber nicht für Computertomographie, sondern eben mit Magnetresonanz soll dann eine entsprechende Bildgebung erfolgen. Und dann gibt es hier dieses Schema, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber wenn...
Welche Seite?
Genau, das ist dann hier die Folie 4, dieses Flussschema. Wenn eine bestimmte Befundkonstellation in dieser kernspintomografischen Untersuchung vorliegt, dann gibt es die Indikation für eine Prostatabiopsie, die Probenentnahme aus der Prostata. Und das sind dann wiederum Informationen auf der Folie 5 aus den Leitlinien. Die Biopsie soll unter Berücksichtigung aller bildmorphologischen Informationen erfolgen. Okay. Bildmorphologischen, also das, was man auf den MRT-Bildern sieht oder auch natürlich in anderen Fotos wie PSMA-PET oder Mikroultraschall, kommen wir gleich noch dazu. Und aus den auffälligen Bereichen sollen 2 bis 3 Proben jeweils entnommen werden, gezielt.
Was damit dann unsere Biopsie ist.
Genau, Proben entnommen werden. Ne? So.
Jetzt komm ich natürlich sofort wieder, wenn es heißt Proben entnehmen.
Ja.
Wird das stationär gemacht? Wird das ambulant gemacht? Vielleicht greife ich jetzt in deinem schon mal vor.
Ja, aber, genau, du greifst ein bisschen vor, da gehen wir gleich drauf an, wie man es machen kann.
Sie sehen, meine Damen und Herren, hier ist alles live, da ist nichts geschnitten.
Ja. Genau, im Rahmen einer Erstbiopsie, also der ersten Probenentnahme bei Krebsverdacht, soll man dann auch systematisch biopsieren, also aus allen anderen Bereichen der Prostata Proben entnehmen, weil nicht jeder Tumor ist in Bildern sichtbar.
Okay.
Ja. So, und dann kommen wir jetzt zum nächsten. Wie kommt man denn eigentlich an die Prostata dran?
Ah, ja? Okay.
So, na, das ist ja das ist ganz wichtig. Wie komme ich eigentlich an die Prostata dran? Das ist jetzt hier Folie 7. Da gibt es 2 grundsätzliche Wege. Man kann das vom Enddarm her machen.
Okay. Ja,
der Weg zwischen Enddarmwand und Prostata sind nur wenige Millimeter. Das bietet sich also eigentlich so von der Anatomie ein bisschen an. Das hat man auch über viele Jahrzehnte so gemacht. Die andere Möglichkeit ist, dass man die Proben vom Damm her entnimmt. Da sieht man ja auf der rechten Seite von dem Bild. Das sind Bilder hier aus einem typischen Aufklärungsbogen. Und da wird die Probe halt nicht über den Darm entnommen, sondern vom Perineum, vom Damm, vom Haut, von der Haut her. Das kann ich halt desinfizieren. Ja. Okay. Und das ist der große Vorteil, wenn ich vom Enddarm her Proben entnehme, habe ich ja einen kontaminierten Bereich.
Da ist ja auch Bakterien.
Genau, da ist halt Stuhl drin und entsprechend die entsprechenden Bakterien, die notwendig sind. Und das kriege ich nicht sauber, es geht nicht. Ja. Okay. Und da habe ich dann eben ein Risiko, was im Bereich von, tja, je nach Literatur, von 3 oder 5% liegt, dass eine Prostataentzündung auftritt, eine Prostatitis. Und wenn die akut ist, ist die sehr unangenehm. 40 Fieber, Schüttelfrost, Notwendigkeit für eine antibiotische Behandlung über die Venen.
Das braucht keiner. Na,
das braucht eigentlich keiner. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eben resistente Keime im Darm vorhanden sind, die ist auch, wird immer höher durch den... Ja, so, okay. Die man schlecht behandeln kann. Insbesondere ist sie dann auch hoch, wenn im letzten halben Jahr irgendeine Form einer antibiotischen Therapie aus anderen Gründen vielleicht stattgefunden hat.
Ah, okay.
Ja, und deswegen
reden wir wahrscheinlich eher über die Methode
ist
über
den Damm. Die Perineale, die vom Damm her die bessere. Und das sagt dann auch die Leitlinien bei Transrektalen, also vom Enddarm her, soll auf jeden Fall an der Antibiotika-Prophylaxe erfolgen. Und unter Umständen sogar ein Abstrich vorher, um zu untersuchen, welche Keime denn da vorhanden sind und wie man sie behandeln kann. Also relativ aufwendiges Verfahren. Bei der transperinealen, also vom Damm her, kann auf die antibiotische Prophylaxe verzichtet werden. Ja, das sehen wir hier auf der Folie 8.
Und vielleicht ist es ja immer sinnvoll, wenn man nicht unbedingt Antibiotika geben muss.
Genau, je weniger Antibiose, desto eigentlich besser für das gesamte Mikrobiom. Auch das ist ja ein Thema, was inzwischen sehr weit verbreitet ist. Sodass hier auf der Folie 9, nochmal habe ich da ein Kreuz durchgemacht, das ist nicht so, wie wir es machen. Es gibt noch welche, die es machen. Es ist nicht verboten, aber eigentlich nicht das Richtige oder nicht das Optimale. Ja. Dann macht man das Ganze ja an der Ultraschallkontrolle. Das heißt, man nimmt die Bilder vom MRT. Und da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, die können wir auch nochmal verlinken und tut die in das Ultraschallgerät hinein, nennt sich dann Fusionsbiopsie.
Deshalb Fusionsbiopsie, weil die Bilder
fusioniert genau, werden. Genau, die werden fusioniert mit den Ultraschallbildern, weil im normalen Ultraschall, der relativ geringe Auflösung hat, man den Tumor typischerweise oder die auffälligen Bereiche typischerweise eben gar nicht sehen kann. Ja. Es gibt aber die Möglichkeit, das Ganze mit dem Mikroultraschall zu kombinieren. Das sehen wir dann hier auf der Folie 11. Das ist auch ein Gerät, was wir da haben, womit wir arbeiten.
Wollte ich gerade sagen, das Gerät, das haben wir ja hier. Das ist ja
ein Bestandteil unserer guten technischen Ausstattung. Auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht über Mikroultraschall. Verlinken wir auch nochmal. Aber da kann ich halt die Tumoren häufig sehen. Und das macht natürlich die Fusion nochmal besser, weil ich dann auch weiß, es ist richtig fusioniert. Ja? Und hier haben wir nochmal auf der Folie 12, auf der linken Seite das MRT mit diesem dunklen Bereich hier auf der linken Seite der Prostata, rechte Bildseite. Ist dunkler als auf der anderen Seite und das ist halt auffällig, das ist ein Pirates 5 und das sieht man hier im Mikroultraschall eben auch.
An der rechten Seite, jetzt
auf dem rechten Bild, ja. Und das ist dann schon ein großer Vorteil. Ja.
Ah, okay.
Ja, und ist denn, wenn ich diesen Mikroultraschall zur Hilfe nehme, ist das ein Vorteil für den Patienten? Ja, da gab es eine Arbeit, die ist in einer großen Zeitschrift, JAMA, veröffentlicht, eine der Zeitschriften mit dem höchsten Impact-Faktor, also den höchsten medizinischen oder wissenschaftlichen Bedeutung. Ja. Und da kommt raus, ja, dass der Mikroultraschall tatsächlich noch besser die Tumoren findet als die normale Bildgebung. Ja.
Okay.
Also von daher hat das auch noch einen eigenen Vorteil, den man durchaus dann auch nutzen sollte. Ja.
Okay.
Und dann...
Jetzt natürlich die Frage ambulant. stationär?
Genau, das hatten wir eben schon. Ja, jetzt kommen die organisatorischen Dinge.
Was uns Patienten natürlich immer interessiert.
Ja, natürlich. Ja, also man kann das ambulant, man kann das stationär machen, das geht. Es gibt auch eine DRG dafür, aber es gibt eigentlich keinen Grund dafür, das so zu machen. Das ist ein relativ hoher Aufwand, dann muss der Patient eine Nacht oder sogar zwei im Krankenhaus bleiben für eine Probenentnahme aus der Prostata. Gibt es eigentlich keinen echten Grund für. Diejenigen, die das so machen, versuchen damit möglicherweise ihre Kosten besser zu decken. Ja, das kann sein. Das muss man aber sich schon Gründe einfallen lassen, warum das dann eigentlich so sein soll.
Für Sie, meine Damen und Herren draußen, zu wissen, wenn so eine Koryphäe wie Herr Dr. Witt, wie Jörn sagt, dass es halt eben nicht stationär sein muss, vielleicht für viele für Sie wirklich von Interesse, dass man dann nicht ein, zwei Nächte im Krankenhaus liegen muss, sondern dass man das wirklich ambulant an einem Tag erledigt.
Genau, es gibt keinen Grund, das tatsächlich stationär zu machen. Ja? Dann die Frage, mit welcher Form der Betäubung, örtliche Betäubung oder Kurznarkose, beides ist möglich. Die Patienten, die eine örtliche Betäubung haben, sind aber häufig nicht so ganz angetan davon, wenn sie dann damit kommen und sagen, aber das war dann doch unangenehm und da wurden ja doch viele Proben entnommen und dann jedes Mal dieses Knallen und irgendwie hat es auch komisch sich angefühlt. Also ich bin der Meinung, eine kurze Narkose, wenn ich betroffen wäre, würde ich sagen, ich will nichts davon mitkriegen, lieber 10 Minuten Narkose als dann eine örtliche Betäubung.
Ja, aber das ist auch schon mal ein wunderbares, ich sag mal, Zwischenfall. Sieht, dass man wirklich sagen kann, stationär ist nicht notwendig, ambulant reicht komplett und für Sie, meine Damen und Herren, kurze Narkose vielleicht dann doch sinnvoller, als sich das mit einer örtlichen Betäubung anzutun.
Dann gibt es welche, die legen Katheter, hatte ich jetzt auch jemanden hier, der in Düsseldorf eine Biopsie hatte, das war ganz furchtbar, ich habe einen Katheter gekriegt, damit musste ich nach Hause und musste am nächsten Tag wiederkommen, dann wurde der entfernt. Okay. Da kann ich nur sagen, ich verstehe nicht, warum die das so machen. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Man muss immer darüber aufklären, dass tatsächlich ein Harnverhalt, also dass man gar nicht Wasser lassen kann, auftreten kann. Nur die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig. Und was wir tun...
Vielleicht ein bisschen Blut im Urin?
Blut im Urin, ja, das auch. Aber das da sagen wir natürlich auch. Aber dann nützt der Katheter ja auch nichts, sondern ist ja Blut auch im Urin. Ja. Bevor der Patient hier, wenn wir die Biopsie hier machen, nach Hause geht, dann schicken wir ihn zur Toilette und gucken, ob die Blase hinterher leer ist, dass wir auch wissen, dass das Wasserlassen dann auch funktioniert. Ja, naja, und dann gibt es noch welche, die gucken gleichzeitig in die Blase, in dieser Narkose. Ja, das sollte man aus meiner Sicht nur tun, wenn es einen echten Grund dafür gibt. Also wenn der Patient berichtet hat, dass vorher Blut im Urin war oder sonst irgendwas.
Wenn man vorher Blut im Urin war.
Vorher, ne? Also und keine Schmerzen, also kein Hinweis auf Entzündung oder man im Ultraschall irgendwas an der Blase sieht, dann gibt es da einen Grund für. Okay. Ansonsten ist das meines Erachtens nur wahrscheinlich eine Rechnungsoptimierung. Das macht man halt zusätzlich noch dazu, dann ist die Rechnung ein bisschen höher.
Ne? Machen wir hier nicht. Und von daher.
Und das ist dann auch so hier meine Konklusion über die organisatorischen Dinge auf der Folie 15 sind wir hier. Also ambulant, in Kurznarkose, ohne Katheter, ohne Blasenspiegelung. Ja, das wäre so das typische Vorgehen. Das geht dann auch alles relativ schnell.
Man darf es aber auch nicht vergessen, du bist aber auch, wenn ich das nochmal sagen darf, du bist aber auch erfahren, gefühlte 100 Jahre Berufserfahrung, also von daher.
Ja, so alt, wie ich aussehe.
Meine Damen und Herren, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Sie haben es hier mit jemandem zu tun, der vielleicht durchaus, ich sage das ja immer gerne, als Koryphäe bezeichnet werden darf.
Also auch das muss man schon sagen, dass Erfahrung immer wertvoll ist. Heute hatte ich auch wieder einen Patient, der kam mit einer Biopsie von einer deutschen Uniklinik, wo man sagen muss, das ist einfach nicht mehr, das war so gemacht, wie es vor 30 Jahren Stand war und nicht mehr heute. Und es hat dann den Tumor vollständig unterschätzt, also eine völlig falsche Einschätzung über die Tumorsituation gegeben. Und der hat ein halbes Jahr verloren. Also das ist passiert auch. Und dann sagte der, ja, da war so eine junge Frau, die hat das gemacht. Ich machte nicht den Eindruck, als wenn sie das schon öfter gemacht hätte. Ja, also in der Zusammenfassung, wenn eine Prostatabiopsie, eine Probenentnahme aus der Prostata sinnvoll ist, dann bitte vom Damm her, also perineale Fusionsbiopsie. Ne? Fusion ist natürlich wichtig, also vorher Bilder machen. Am besten mit Mikroultraschall, weil man damit noch bessere die auffälligen Bereiche besser darstellen kann. Das in einer kurzen Narkose. Die Blasenspiegelung sollte man nur dann machen, wenn es einen echten Grund gibt. Ein Katheter ist nicht erforderlich und das Ganze erfolgt ambulant.
Meine Damen und Herren, an dieser Stelle, uns läuft schon wieder die Zeit weg. Wir könnten hier gerne noch 5 Minuten, 10 Minuten länger drüber reden, aber uns läuft die Zeit schon wieder weg.
Ja, mir geht es darum, eigentlich zu sagen, wie kann man was optimieren?
Ja, ne?
Und das ist das, was mir die Patienten widerspiegeln. Ach, die haben das so gemacht, das kam mir aber, das war für mich unangenehm oder sehr aufwendig und Katheter, ja und nein. Und deswegen, glaube ich, sind das wichtige Informationen für die Leute vor einer Biopsie. Halt.
Ganz genau.
Ja.
Meine Damen und Herren, damit sind wir schon wieder am Ende unseres kurzen, super informativen Podcasts. Jörn, herzlichen Dank für deine Nerven, meine Fragen, dass ich
Wie
meine
immer,
Fragen
gute stelle. Fragen, ja.
Wenn Sie uns mögen, empfehlen Sie uns weiter, liken Sie uns.
Abonnieren,
dann
teilen,
können wir den
kommentieren.
Ja, immer gerne, wir antworten und nicht wir, aber unser Herr Dr. Witt antwortet dann. Von daher sage ich für dieses Mal herzlichen Dank für Ihr Interesse. Jörn, herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass du da warst.
Dass ich dich nerven durfte.
Bis zum nächsten Mal.
Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn wir uns bald hier wiedersehen und sage allseits noch eine gute Zeit.
Tschüss.
Tschüss.